Herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, wieder einmal in Basel zu sein. Das letzte Mal war ich hier im gleichen Gebäude für eine Tagung über das Teuflische. Und ich hätte eigentlich schon damals über Debord reden können, zumal der Teufel sehr wahrscheinlich so das einzige mögliche Ich-Ideal von Debord wäre, wenn Debord so etwas wie ein Ich-Ideal überhaupt zulassen würde. Ich glaube, er ist selbst sein Ich-Ideal und das ist sehr wahrscheinlich eben teuflisch. Und in dem Sinne freut es mich besonders, in dieser Mission jetzt zum zweiten Mal aus teuflischen Gründen da zu sein. Ich möchte versuchen, Ihnen in der nächsten halben Stunde so etwas wie Debords allgemeine Strategie näher zu bringen. Es ist eine Einführung zu seiner Strategie, zumal das eben auch eine intermediale Strategie ist. Debord war Schriftsteller, Theoretiker, hat Filme gedreht, hat Fotos veröffentlicht. Und in diesem Sinne ist etwas vom Faszinierendsten an seinem Werk, dass das alles auf eine ganz kohärente Weise eigentlich zusammenhält. Erster Punkt, Theorie und Autobiografie. Als aktiver Mitgestalter einer geschichtlichen Periode, die das Theoretische besonders schätzte, hat sich Guy Debord, der oft selbst als wichtiger Theoretiker genannt wurde, immer wieder gegen solch ein Bild gewehrt, zum Beispiel in seinem autobiografischen Film Ingirumimus sagt er: Zunächst einmal muss ich die unwahrste aller Legenden zurückweisen, nach der ich eine Art Revolutionstheoretiker sein soll. Im Moment glauben diese Wichte anscheinend, ich wäre die Dinge von der theoretischen Seite her angegangen. Ich sei ein Erbauer von Theorien, von einer ausgetüftelten Architektur, in die man nur noch einzuziehen braucht, so wie man die Adresse kennt und an der man gar ein oder zwei Voraussetzungen ein wenig modifizieren könnte, 10 Jahre später, und indem man 3 Blätter Papier von hier nach da legt, um zu definitiver Vollkommenheit der Theorie zu gelangen, die deren Heil hervorbringen würde. Aber Theorien sind nur dazu da, um im Krieg der Zeit zu fallen. Geht es hier um eine endgültige Verurteilung des Theoretischen? So einfach ist es nicht. Ein bisschen weiter fügt Debord hinzu, dass die Theorie ein Spiel, ein Konflikt, eine Reise sei. Da man weiß, dass er viel und die verschiedensten Spiele spielte, oft reiste und Konflikte und Kämpfe liebte, kann man schlussfolgern, dass er auch die Theorie liebte und sich ihr intensiv widmete. Daran wird sehr wahrscheinlich kein Leser von der Gesellschaft des Spektakels zweifeln. Daher genügt es vielleicht, sich die Frage nach dem Stellenwert des Theoretischen bei Debord zu stellen, um sich eigentlich darüber klar zu werden, dass die vor 30 oder 40 Jahren so hochgepriesene Theorie ein sehr schwammiger, ambivalenter Begriff war, der davon profitierte, mit dem einen Fuß im akademischen Betrieb und mit dem anderen im politischen Kampf zu stehen. Viele konnten sich diese Ambivalenz zunutze machen, indem sie locker von der politischen in die akademische Sphäre hinüberwechselten und so die eine durch die andere zu legitimieren vermochten. Debord gehört sicherlich nicht zu diesen, wie es seine brillante akademische Karriere zeigt. Sein letztes und höchstes Diplom ist ein Abitur, das er schlussendlich mit 20 Jahren erhielt. Das ist in Frankreich sehr, sehr spät. Wenn er trotzdem gelegentlich als Theoretiker schrieb, vergaß er nie, sich persönlich einzusetzen oder, genauer gesagt, sich um die Inkarnation der Theorie in einer Praxis zu bemühen. Sein Hauptkritikpunkt an der Theorie war alles in allem, dass sie eben Theorie bleibt und nie in Gelebtes einmündet. Immer noch in dem gleichen Film sagt er: Genau deshalb enthalten sich gewöhnlich Leute, die uns ihre jeweiligen Gedanken über die Revolution darlegen, jeder Mitteilung über ihr eigenes Leben. Das heißt, kurz zusammengefasst, dass ein Buch wie die Gesellschaft des Spektakels sehr wahrscheinlich viel weniger nahe am zeitgenössischen Fürmarkt seines Louis Althusser ist, Louis Althusser war ja nicht gerade begabt für die Inkarnation der Theorie in seinem Leben, sondern vielmehr ein Werk wie zum Beispiel das Manifest des Surrealismus von einem André Breton. Allgemeiner würde ich sagen, dass diese Forderung nach einem persönlichen Einsatz, die man eben bei den Surrealisten oder bei Debord trifft, eigentlich die ganze Geschichte der Avantgarden des 20. Jahrhunderts durchzieht. Man könnte diesen Anspruch und die verschiedenen Formen, die er im Laufe des Jahrhunderts annahm, sogar als Ausgangspunkt für eine Geschichte der Avantgarde nehmen. Die Surrealisten finden natürlich hier ihren Platz, aber auch die Dissidenten des Surrealismus, Artaud, Bataille, ferner dann natürlich eben die Situationisten und ein wenig später sogar die Gruppe Tel Quel, die nach der Durchquerung des Strukturalismus dann wieder zu einer Problematik des Subjektes und der Erfahrung zurückkehrte, insbesondere natürlich via Psychoanalyse. In dem Sinne würde ich sagen, dass eigentlich das Theoretische grundsätzlich instabil ist. Es kippt entweder seitens der Erfahrung, der Autobiografie oder seitens einer akademischen Vorgehensweise. Und nirgends in der modernen Geschichte des zeitgenössischen Denkens, wenigstens in Frankreich, ist das Umschwenken in das autobiografische Register so deutlich, ja sogar zur Schau getragen wie bei Debord. Dies ist auch der Grund, weshalb dieser immer wieder die theoretische Anwendung der Theorie ablehnt, obwohl er eben theoretische Texte schreibt. Die Relevanz einer Theorie liegt für ihn nicht etwa in der Kohäsion der komplexen Architektur, sondern in den Leben der, die sie erfinden. Sie muss daher außer sich sein. Sie hebt sich in dem Moment auf, in dem sie denen übermittelt wird, die das Theoretische durch den Anspruch eines auf Höhe der Theorie Erlebten ersetzen. Und das ist besonders sichtbar in Debords letztem Film, Ingirumi mustet consumimur igni. Leider haben wir keine Zeit, um uns diesen Film anzuschauen, aber es wäre sicher schön. Ich nehme jetzt an, dass Sie ihn alle gesehen haben. Und das ist dort wirklich beispielhaft dargestellt. Debord kündigt sofort an, das sind seine ersten Worte, dass er in diesem Werk, ich zitiere, keinerlei Konzessionen an das Publikum machen wird. Diese mangelnde Konzession wird unter anderem darin bestehen, dem Publikum, das er verachtet, weil es sich nicht von dem in der Theorie gesuchten Trost befreien konnte, die Geschichte seines beispielhaften und einzigartigen Lebens aufzwingt. Also nach 25 Minuten mehr oder weniger Publikumsbeschimpfungen sagt Debord Folgendes: Aber ich, der ich all jenen nicht gleiche, also Ihnen allen Zuschauern nicht gleiche, kann meinerseits nur singen von Damen, Kavalieren, Waffen, Liebe, Unterhaltsamkeiten und waghalsigen Unternehmungen einer einzigartigen Zeit. Also man erwartet etwas Theoretisches von Debord in diesen Jahren und anstatt der Theorie kommt die exemplarische Erzählung eines Lebens, die man genauso gut als wahrhaft verkörperte, inkarnierte Theorie definieren kann, umso mehr als Debord uns nicht den kleinsten Zugriff zu etwas wie seine Intimität erlaubt. Auch wenn es nicht um eine von Debord Referenzen ist und er ihn anscheinend nicht schätzte, drängt sich hier der Verweis auf Rousseaus Präambel seiner Bekenntnisse auf, in welcher er, ich zitiere, «une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et qui n'aura point d'imitateur» ankündigt. Also etwas Beispielloses und ohne Nachahmung. Erstens oszilliert auch Rousseau zwischen Autobiografie, eine Gattung, die er ja für die Moderne neu erfindet, und Theorie, man denke an seine Essays, an den Contrat Social, an den Émile. Man könnte in dieser Perspektive sogar sagen, dass alle große Autobiografen eigentlich auch Theoretiker gewesen sind. Aber es ist nicht nur die Frage dieser Oszillation, die sie hier zusammenbringt. Wie bei Debord sind Theorie und Autobiografie bei Rousseau eigentlich nur Varianten desselben Diskurses oder derselben Problematik. Und vor allem gibt es bei Rousseau wie bei Debord dieses Ich allein, die unnachahmliche Eigenschaft eines Subjektes, das sich selbst erzählt, um seinen einzigartigen Charakter zu demonstrieren, anders gesagt, eine negative Beispielhaftigkeit. Rousseau und Debord sind nicht nur einzigartig, sie können oder wollen auch nicht nachgeahmt werden und somit kehren eigentlich beide das ursprüngliche religiöse autobiografische Modell um, das auf einem positiven Leitbild beruht. Ich schreibe weder um Gefolgschaft zu haben, noch um nachgeahmt zu werden. Dies ist meine Einzigartigkeit, die ich der Menschheit entgegensetze. Ihr seid nicht meinesgleichen. Das ist so die Grundaussage bei Debord. Die theoretische Melancholie, die auch bei Rousseau wie bei Debord sehr offensichtlich ist, geht in das autobiografische Register über und erhält dort eine paranoide Dimension, insofern als ihre tiefsinnigste Funktion darin besteht, die Beziehung zu anderen zu konfliktualisieren. Wie bei Rousseau gibt es auch bei Debord eine Strategie des Feindes der Menschheit. Ich zitiere hier die Kommentare über die Gesellschaft des Spektakels, wo Debord Folgendes sagt: Eine antispektakuläre Notorietät ist etwas höchst Seltenes geworden. Ich selber gehöre zu den letzten Lebenden, die eine solche besitzen, die nie eine andere besessen haben. Doch auch dies ist äußerst suspekt geworden. Die Gesellschaft hat sich offiziell als spektakulär proklamiert und außerhalb spektakulärer Beziehungen bekannt zu sein, heißt bereits so viel wie ein Feind der Gesellschaft zu sein. Also das ist eigentlich der Kern seiner Strategie. Es ist eine Strategie des Feindes der Menschheit. Und das wollte ich im ersten Schritt andeuten mit dieser Oszillation zwischen Theorie und Autobiografie. Beide Genres haben eigentlich einen strategischen Wert bei ihm. Und ich möchte jetzt diese Strategie ein wenig in verschiedene Punkte zerlegen. Der erste Punkt, und das war ja mein allgemeiner Titel, wäre diese Frage des Einsichts. Kein Recht auf Einsicht. Und damit komme ich auch langsam zu der Frage des Visuellen. Debord spricht der Gesellschaft ein Einsichtsrecht ihm gegenüber grundsätzlich ab. Er weigert sich gegen die geringste Aufforderung, im Spektakel in der Gesellschaft zu erscheinen und lehnt ebenso jegliche damit verbundene Funktion oder Rolle ab. Debord hat nie in seinem Leben gearbeitet, war nie von irgendjemandem angestellt. Wenn wir Zeit haben, können wir versuchen zu erklären, wie er gelebt hat. Dies ist jedenfalls bei Debord wesentlich. Man kann die Ursprünge des Spektakelsbegriffs bei Nietzsche, in Äußerungen des jungen Marx über Feuerbach oder bei anderen suchen. Jedoch kommt bei ihm dieser Begriff auch von der Erfahrung, von einem Erlebten. Und das sagt er übrigens in seiner Korrespondenz, ich zitiere hier: Zu diesem Konzept bin ich durch reale, wenn auch sehr avantgardistische Erfahrungen der revolutionären Bewegung in den 50er und 60er Jahren gekommen. Das Phänomen gibt es aber schon viel länger. Also den Namen Spektakel hat Debord dem gegeben, was er tagtäglich seit seiner Jugend ablehnt: Kontrolle durch die anderen, Einsicht. Es handelt sich um den Namen eines zu bekämpfenden, zu zerstörenden Feindes, der eines Tages den Namen Spektakel angenommen hat. Der Begriff entspricht also alles in allem einem revoltierenden Geist, einer gelebten Revolte. Diese negative Formulierung oder Absicht der Gesellschaft oder dem anderen nicht das geringste Einsichtsrecht zu gewähren, entspricht bei Debord auch positiv formuliert einem Wunsch nach absoluter Freiheit, für den er sehr wahrscheinlich nie den kleinsten Kompromiss eingegangen wäre. Und das macht auch sein Leben so faszinierend. Deshalb auch gibt es so viel Spekulationen über sein Leben, wie er das eigentlich gemacht hat. Daraus folgt auf jeden Fall eine Praxis des Untergrunds, der Klandestinität, empfunden seit den lettristischen Jahren, verfeinert in der Zeit der lettristischen Internationale, also in den 50er Jahren. Das war eigentlich die einzige Avantgarde, von der man überhaupt nichts weiß, weil sie grundsätzlich jede Form der Dar- oder Ausstellung sich verboten hat. Also es ist eine Avantgarde ohne jegliche Werke. Die haben ein Hauptprogramm der lettristischen Internationale war einfach nichts zu machen und so viel wie möglich zu trinken. Also Wein und Alkohol und so weiter. Und diese Klandestinität wird dann später zur Zeit der Auflösung der Situationistischen Internationale, also so um 1971, noch einmal radikalisiert. Ich denke hier an die berühmte Aussage in dem kleinen Buch Die wirkliche Spaltung in der Situationistischen Internationalen, wo Döber Folgendes sagt, also das ist in 1971, die Situationisten sind mittlerweile berühmt geworden nach Mai 68 und Döber löst den Kreis auf und sagt dazu, und nun, da wir uns rühmen können bei dieser Kanaille, also das sind alle Linksextremisten, Intellektuellen, alle anderen, skandalöste Berühmtheit erlangt zu haben, werden wir noch unzugänglicher, noch klandestiner werden. Je berühmter unsere Thesen sein werden, desto obskurer werden wir selbst sein. Man muss betonen, dass der hier und andernorts von Döber angestrebte Untergrund dialektisch zu verstehen ist. Er ist offensiv, öffentlich und wird als solcher eigentlich immer zur Schau getragen. Es handelt sich nicht um einen Rückzug oder ein Ausweichmanöver, sondern um eine Forderung, eine Provokation, eine Aggression. Ziel ist es, dass durch das spektakeldominierte Territorium zurückzuerobern und innerhalb des Spektakels sozusagen zollfreie Zonen oder Freiräume zu schaffen, die dann eben das Spektakel neutralisieren. Es gibt eine Anekdote, die diese Dimension der Strategie de Bord sehr gut illustriert. Als sein Freund Gérard Lebovici, war auch sein Mäzen, das gibt Ihnen einen kleinen Tipp, wie er gelebt hat, im Jahr 1984 ermordet wurde, man weiß immer noch nicht durch wen, bedrängt ihn die Presse, die ihn unausstehlicherweise auf seine mögliche Verstrickung im nie gelösten Fall spekuliert. Döber weicht natürlich jedem Kontakt mit der Presse aus, nicht ohne Erfolg, denn nur ein einziger Journalist bzw. Fotograf schafft es, ihn von Weitem aus einem Nachbarhaus in Arles und mit Hilfe eines Teleobjektivs für Paris Match zu fotografieren. Nun, wie reagiert Döber? Das ist sehr interessant. Indem er einfach ein sogenanntes offizielles Foto an alle Redaktionen schickt, er ist darauf sauber, korrekt, selbst wenn er nicht besonders gut gelaunt aussieht. Was ist hier die Herausforderung? Sich nicht zu verstecken, sondern den Blicken und Teleobjektiven des Spektakels seinen eigenen Blick oder seine eigenen Bilder entgegenzuhalten. Und dies wird auch später der ganze Sinn des zweiten Bandes des Panegyrikus sein, worauf ich noch zurückkommen werde. Allgemeiner gesehen hat diese Anekdote einen fast allegorischen Wert in Bezug auf die strategische und autobiografische Dimension von Döbers Schreiben. Dieser hat Zeit seines Lebens den von anderen ausgesuchten oder gemachten Bildern immer seine eigenen entgegengesetzt. Stets muss man ihn anschauen, so wie er sich entschloss, gesehen werden zu wollen, also grundsätzlich wenig. Mir scheint, dass dies ein Schlüssel zu seinem seinen autobiografischen Werken ist. Wieso vervielfacht Debord die Autoporträts, die autobiografischen Berichte, um Herr seines eigenen Bildes zu bleiben, um seinem Projekt gerecht zu werden, dem Feind das Einsichtsrecht zu verwehren, seinen Blick zuvorkommen und zu disqualifizieren. Debord ist heute jemand, den jeder sehen möchte, die vielen Biografien beweisen dies, und gleichzeitig muss man sich daran gewöhnen, ihn nur so zu sehen, wie er es wollte. Aus dieser Perspektive stellt natürlich ein Text wie Panegyrikus eine unglaubliche Herausforderung für das Spektakel oder allgemein für den Blick des anderen dar. Panegyrikus, das ist ein Selbstlob. Und genau so schreibt Debord seine Autobiografie. Nur mit Selbstlob. Es ist spürbar, wenn er zum Beispiel schreibt, und ebenso wie man sich, glaube ich, mit der Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, zufrieden geben müssen, denn lange Zeit wird sich niemand erdreisten, in irgendeinem Punkt das Gegenteil dessen beweisen zu wollen, was ich sagen werde. Ob nun versucht werden sollte, eine auch noch so geringfügige Ungenauigkeit in den Fakten zu entdecken oder ihnen gegenüber einen anderen Standpunkt einzunehmen. Von solch einer Aussage ausgehend muss man auch die Reichweite des zweiten Bandes des Panegyrikus verstehen, das sich wie ein Bilderbuch, ein Album, ein Familienalbum, könnte man sagen, hätte Debord eine Familie gehabt, präsentiert. Genauso wie man sich bei seiner Geschichte an die im ersten Band des Panegyrikus erzählte halten muss, ist es notwendig, sich bei Debords Bildern an die von ihm ausgesuchten und hinterlassenen zu orientieren. Und was sind das für Bilder? Es sind diejenigen, die in diesem Album, aber auch in allen seinen Filmen immer auf ein jenseits des öffentlichen Raums liegenden, ein jenseits des öffentlichen Raums liegenden Bereich verweisen, der für Abenteuer, Freundschaften, Liebschaften gemacht ist, von denen man dann nur erfährt, dass sie eben stattgefunden haben. Etwas wurde erlebt, davon bleiben Spuren, insbesondere visuelle Spuren, aber es gibt kaum eine Chance, eines Tages mehr zu erfahren, als das, was diese Bilder zeigen, beziehungsweise eben nicht zeigen, verbergen. Die Bilder Debords unterstehen einer verbotenen Intimität für all die, die eben nicht dabei waren, die nicht daran teilhaben konnten, das heißt eben fast alle. Das ist der erste Aspekt dieser Strategie. Zweiter Aspekt, das wäre die Frage der Ikonoklastie des Bildersturms. Die Frage des Einsichtsrechts impliziert eine spezifische autobiografische Politik bei Debord. Aber dieser Begriff ist auch beinahe wörtlich zu verstehen, insofern er in eine spezifische Politik des Bildes mündet. Immerhin ist es kein Zufall, wenn die einzige Berufsbezeichnung, die Debord akzeptierte, die des Filmmachers war, eher als die des Schriftstellers oder Theoretikers. Man weiß, dass man sich davor hüten soll, den Begriff des Spektakels auf eine Problematik des Bildes zu reduzieren. Trotzdem hat das Bild als solches und nicht nur sein eigenes bei Debord einen strategischen Stellenwert. Das Bild oder genauer gesagt dessen Ablehnung, dessen Zerstörung. Debord ist ganz deutlich ein Ikonoklast wie Marx, den er natürlich genau gelesen hat, wie Nietzsche, den einige Kommentatoren als Quelle des Begriffs des Spektakels identifiziert haben, wie Freud, den Debord immer wieder versuchte zu entprivatisieren. Ich denke hier insbesondere an die berühmte Psychogeographie, die in der Zeitschrift International Situationist als eine Form kollektiver Psychoanalyse definiert wird, aber eben auch Rousseau, der, wie man weiß, sich ja für das Verbot des Theaters, insbesondere in Genf, ausgesprochen hat. Deshalb ist vielleicht das Theater in Genf heute noch nicht von der besten Qualität. Und der allgemein einer der radikalsten Kritiker jeglicher Form der Repräsentation, der Erscheinung und des Bildes war. Ikonoklast ist aber auch und sogar hauptsächlich als Filmmacher. Das Kino erkennt er schnell als strategisches Medium, das man gegen die Gesellschaft des Spektakels wenden muss. Und das muss man, glaube ich, betonen. Im Gegensatz zu der poststrukturalistischen Avantgarde, emblematisch vertreten durch einen Roland Barthes oder einen Jacques Derrida, gab es bei Debord nie die geringste Nostalgie für das Buch, für das Schreiben, für die Schrift und die Autorität des durch die Verordnung seines Todes hypostasierten Autoren. Debord sieht ganz im Gegenteil in den 50er bis 70er Jahren sehr gut, dass man in die sogenannte Videosphäre kippt, dass sich alles im Bereich des Bildes, des Fernsehers und des damals noch des Kinos abspielt. Das führt ihn auf Anhieb zur radikalsten Wandlung, zum diesem berühmten leeren Bildschirm und den berühmten 24 lautlosen Minuten der schwarzen Leinwand seines ersten Filmes »Geheul für De Sade«. Dem Jahre 1952. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das gesehen haben. Der Film hört mit 24 Minuten Schwarz und Lautlosigkeit auf. Hatte natürlich auch sehr wahrscheinlich etwas mit der Finanzierung eines Films in 1952 zu tun. Es muss relativ billig gewesen sein, diese 24 Minuten. Ein radikaler Eröffnungsakt also, den alle folgenden Filme zu wiederholen versuchen werden, natürlich ohne ihn einfach nachzubilden. Debord hat systematisch vermieden, mehrere Male das gleiche Verfahren anzuwenden. Wir haben hier keine Zeit, um auf die Details einzugehen. Ich möchte dazu sagen, drei Punkte zu dieser Bildsyntax von Debord. Diese muss in den Kategorien des falschen Bildes, des versetzten Bildes, der Deckerinnerung und natürlich des entwendeten Bildes verstanden werden. Zweitens, diese Charakteristiken bedeuten trotz des Anscheins keineswegs, dass es sich um sinnlose Bilder handelt, aber man ist sich nie sicher, ob sie ernst zu nehmen sind. Und drittens, der Status dieser Bilder in allen Filmen von Debord lässt sich nicht trennen von dem, was sich in allen Filmen gegen sie stellt, nämlich von der Off-Stimme Debords selber, die zwar nicht als Repräsentantin einer göttlichen Wahrheit dient, aber doch zumindest für die unwiderlegbare Gewissheit eines absolut einzigartigen, selbstverantwortlichen Individuums steht. Vielleicht noch eine zusätzliche Bemerkung zu diesem Ikonoklasmus. Ich weiß nicht, ob jener von Debord oder jener von Marx, dessen Messianismus ja längst bekannt ist, noch religiöser Natur ist. Das heißt, ob sie letztendlich auf eine göttliche, nicht darstellbare Wahrheit verweisen. Aber ich bemerke trotzdem in Debords Schriften insgesamt, deutlich jedoch vor allem in den postmarxistischen Schriften, dass die Wahrheit, die man in seinem Fall als eine Wahrheit über die Gesellschaft, über ihr Funktionieren verstehen muss, fast per Definition eine versteckte Wahrheit ist, weil sie dann immer mehr die Form eines Komplotts, einer Verschwörung annimmt. Die Gesellschaft des Spektakels aus dem Jahre 67 geht noch von der Effektivität der theoretischen Arbeit als Mittel der Erkenntnis aus. 20 Jahre später gibt Debord diese theoretische Haltung auf zugunsten der einzigartigen und außergewöhnlichen, des einzigartigen und außergewöhnlichen Individuums, das die spektakuläre Gesellschaft bekämpft, das auf dem Laufenden über die angestifteten Komplotte ist und sie als guter Stratege davor hütet, alle seine Karten zu zeigen. Es ist nicht mehr Gott, der nicht darstellbar ist, sondern der Teufel. Wahrscheinlich könnte man alle Paradoxe von Debords Bildersturm ausgehend von dieser Umkehrung her begreifen. Denn trotz allem mochte er Bilder sehr und inszenierte sich selbst auch gelegentlich wie ein Gesandter des Teufels, insbesondere in Ingeruminus mit der Entwendung von Marcel Carnets Die Nacht mit dem Teufel. Dritter Punkt, der diese Strategie erklärt und letzter, das wäre die Frage der Widerlegung. Nicht mehr den Blick des Feindes widerlegen, sondern ihn erst gar nicht zur Sprache kommen lassen. Ihn als Gesprächspartner disqualifizieren, ihn zurückweisen. Keinerlei Konzessionen an das Publikum machen, wie es Du Bois in der Einführung von Ingeruminus ankündigt. Dies würde ich als Widerlegungs- oder Unwiderlegbarkeitsstrategie definieren, die auch im Titel von Du Bois' vorletztem Film explizit ist. Der Film heißt, ist ein wenig lang, Widerlegung aller bislang zum Film die Gesellschaft des Spektakels geäußerten lobenden und feindseligen Urteile. Also die Widerlegung ist in diesem Film, aber auch in vielen Texten, in vielen Büchern am Werk, insbesondere Bücher wie Gedanken über die Ermordung von Gérard Lebovici oder eines der letzten, Cette mauvaise réputation. Beide Werke bestehen aus dem bitteren, ironischen, manchmal verletzenden Kommentar derer, die es wagten, über den Autor zu sprechen. Sie sind polemisch im vollen Sinne des Wortes und durch diese Polemik konstituiert sich eben Du Bois als der symbolische Feind der Gesellschaft und sehr wahrscheinlich als der reale Feind von einigen. Die Widerlegung ist dabei vielmehr eine Frage des Prinzips als die eines spezifischen Inhalts. Im Film Widerlegung aller Urteile weist zum Beispiel nichts darauf hin, welche Urteile überhaupt über den vorhergehenden Film widerlegt werden sollen und wie. Das Prinzip ist einfach eine prinzipielle Frage. Niemand hat das Recht, etwas über mich zu sagen. Punkt. Nichts zu sagen, nichts zu sehen, nichts zu wünschen, übrig lassen. Das ist so die Grundstrategie. Das bedeutet, dass eigentlich die anderen allgemein disqualifiziert werden oder wenigstens diejenigen, die das Spektakel nicht wie Du Bois selber in Schach oder auf Distanz zu halten wussten oder wollten. Die Konsequenz einer solchen Strategie wird auch die Unnachgiebigkeit Du Bois mit dem definitiven Charakter seiner Werke sein, denen nichts hinzugefügt oder an denen nichts verändert werden könnte. Das führt natürlich alle Kommentatoren oder Übersetzer, die irgendwie mit dem Sinne von Du Bois' Werken Freiheiten nehmen, zur Arbeitslosigkeit. Er sagt das auch mehr oder weniger in der Einführung, Vorwort zur vierten italienischen Ausgabe der Gesellschaft des Spektakels. Kein Wort ist zu ändern in diesem Buch, an dem nichts korrigiert wurde im Laufe der Dutzend Neuauflagen, die es in Frankreich erlebte, abgesehen von 3 oder 4 Druckfehlern. Ich rühme mich, eines der äußerst seltenen zeitgenössischen Beispiele von jemandem zu sein, der geschrieben hat, ohne von den Ereignissen sofort widerlegt zu werden. Und ich spreche nicht von 100- oder 1000-facher Widerlegung wie bei den anderen, sondern von keiner einzigen. Ich zweifle nicht daran, dass die Bestätigung, auf die alle meine Thesen stoßen, bis zu Ende des Jahrhunderts und selbst darüber hinaus anhalten wird. Wir befinden uns nun dort, in diesem darüber hinaus, im nächsten Jahrhundert, und es stimmt immer noch, dass die in der Gesellschaft des Spektakels entwickelten Thesen wahrscheinlich heute nicht widerlegbarer sind als vor 40 Jahren. Die Strategie der Widerlegung ist auch eine Strategie der Totalisierung, eine Strategie des Alles ist gesagt. Und unter diesem Gesichtspunkt könnte man sogar sagen, dass die Gesellschaft des Spektakels Du Bois als totales Buch dient. Vielleicht nur, wenn man sofort hinzufügt, dass es diesen Status nur aufgrund des ganzen Restes erlangt. Dieser Rest, also die Filme, die Texte, dienen eben dazu, dieses Buch auch retroaktiv, also die Gesellschaft des Spektakels, auch retroaktiv als das Letzte erscheinen zu lassen, als das Einzige, als das Buch, mit dem eigentlich schon alles gesagt wurde. Und in dieser Perspektive ist es natürlich auch so, dass Döbern auch hier an eine avantgardistische Tradition anknüpft. Die ganze Problematik des totalen Buchs entwickelt sich schon im 19. Jahrhundert mit Autoren wie Mallarmé in Frankreich, mit den Utopisten in Deutschland, natürlich mit der ganzen Problematik des Gesamtkunstwerks von Wagner. Und das ist auch etwas, was seitdem eigentlich zu der Geschichte der Avantgarde gehört, was zu dieser Totalisierungsstrategie führt und zugleich immer auch zu einer intermedialen Strategie. Ich höre damit auf, ich hätte noch einen letzten Punkt über die Frage des Ausschlusses des Zuschauers oder des Lesers. Das ist eine logische Konsequenz der Totalisierung. Wenn Sie alles sagen wollen, dann müssen Sie es natürlich so richten, dass niemand anders mehr etwas sagen kann. In dem Sinne bedeutet das immer, dass eigentlich schlussendlich das Publikum, die Zuschauer, Leser irgendwie aufgeschluckt werden müssen. Und das wäre dann die ultime Konsequenz von Döbers Strategie. Entweder ist man allein oder es machen alle mit. Und das alle mitmachen, das wäre dann die Revolution. Oder jedenfalls der Versuch, eine Revolution zu starten. In dem Sinne könnte man sagen, dass das einzige wirkliche Kunstwerk, das die Situationisten realisiert haben, eigentlich ihr Beitrag zu Mai 68 war. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Hoffmann. Wir haben